Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Gott sei Dank bin ich heute nicht alleine. Ich habe den René Maurich da von Fastbill und den David Pohlmann von Bilvi. Vielleicht stellen wir uns einmal in der Runde kurz vor. Ich mache es aber ganz kurz. Steuerberater, wir haben eine papierlose Kanzlei. Ja, soweit soll es bei mir auch schon gewesen sein. Also so ein bisschen, wenn ich über Steuern rede, ist es mir nicht ganz so fremd. Stellt euch doch mal kurz vor, René.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Christian. Ich bin René, einer der Gründer von Fastbill. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren quasi um das Thema, wie kann man digitale Geschäftsmodelle und die Bürokratie dahinter zusammenbringen. Also Thema, wir haben mit der Rechnungsstellung angefangen, sind jetzt viel auch im Thema Buchhaltungsvorbereitung unterwegs und mein persönlicher sozusagen Antrieb ist immer, das Online-Business leicht zu machen und Bürokratie eigentlich im Hintergrund automatisch zu schaffen.
Ja, hallo auch von mir. Hallo Christian, danke erstmal für die Einladung und danke René auch fürs Connecten beziehungsweise hier mit in den Podcast mit reinholen. Mein Name ist David Pohlmann, ich bin einer der Geschäftsführer von Bilvi. Vielleicht ganz kurz zu Bilvi. Bilvi ist im Prinzip so eine Art Schweizer Taschenmesser für den kleinen Online-Händler. Also alles, was irgendwie mit Prozessen, die nach dem Kauf anfallen, zu tun hat, schauen wir, dass wir das irgendwie vereinfachen können, automatisieren können, zentralisieren können und haben viele Schnittstellen zu Vor- und Nachsystemen, unter anderem auch zu Fastbill vom René und bin gespannt, was wir heute so hier im Podcast hören und besprechen werden.
Ja, erstmal toll, dass du dich mit der Branche des Online-Händlers beschäftigst. Ja, das ist bei uns in der Kanzlei immer, obwohl wir darauf spezialisiert sind, die Sache, wo wir doch immer noch am meisten von lernen. Grundsätzlich denke ich auch die meisten Finanzbeamten auch. Ist halt eine völlig neue, in Anführungszeichen, Art und Weise, ein Geld zu verdienen. Was ich jetzt halt super interessant finde, ist einfach, dass es einfach fast jeder machen kann. Also ist ja keine Restriktion irgendwo dran. Du brauchst halt keinen Erlaubnisschein, du kannst es einfach tun. Klar, gehen damit auch so ein paar Pflichten mit einher, hatten jetzt in der Vergangenheit öfter auch mal den Dr. Roger Gobmann von Texto gehört, mittlerweile auch hatten wir auch die ein oder andere Umsatzsteuersonderprüfung, die man hat, so begleiten durfte und noch festgestellt hat, dass die Finanzämter hier noch relativ frisch besohlt sind, was das anbelangt. Aber du hast gerade schon so ein bisschen was angeschnitten. Was macht Bilvi? Du hast so toll gesagt, Schweizer Taschenmesser. Jetzt musst du das so jemand wie mir, der gerade mal in der Lage ist, ein iPhone zu entsperren, kurz erklären. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt einen Online-Shop und ihr dockt euch da jetzt von hinten ran und zieht euch Daten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Im Prinzip ist es so. Also Bilvi sitzt letztendlich so ein bisschen in der Mitte zwischen, Online-Shop oder zwischen dem, was wo der Kunde eventuell einkauft und dem Kunden oder eben irgendwelchen Behörden, Finanzämtern und Co. Und was wir eben machen, ist, wir hängen uns an alle Systeme, wo eine Bestellung stattfinden kann, ran. Das heißt, es kann ein Shop sein, es kann aber auch eBay, Amazon oder ein Kassensystem sein und kümmern uns dann um alles, was nach dem Kauf an Prozessen irgendwie stattfindet. Das heißt, wir gucken uns die Bestellung an, da muss meistens irgendwie eine Rechnung erstellt werden, es muss unter Umständen ein Versandlabel erstellt werden, Lagerbestände müssen irgendwie abgeglichen werden zwischen Kanälen und alles, was eben so nach dem Kauf an Aufgaben auf den Händler zukommt und eben ganz speziell, wenn der Händler nicht nur im eigenen Online-Shop verkauft, sondern noch bei Amazon unterwegs ist und auf anderen Marktplätzen unterwegs ist und das Ganze irgendwie zusammenbringen möchte. Dafür ist Bilvi eben eine ganz gute Lösung und eine Gruppe, die meistens so ganz gut zu uns passt, sind neben den klassischen Händlern, also die irgendwie An- und Verkauf machen, vor allem so Direktvertriebler, Direct-to-Consumer-Brands oder Hersteller, das passt immer ganz gut zu Bilvi.
Also was ich schon mal ganz wichtig finde, ist, ihr schreibt auch eine Rechnung. Ja, also ihr seid in der Lage, eine Rechnung zu schreiben. So, und ist ja schon mal nicht selbstverständlich, erstmal, dass sowas passiert. Also finde ich schon mal gut, dass man das zentralisiert aus einer Hand bekommt. Hat man bei euch die Möglichkeit, die Rechnung nach gewissen Kriterien auszugestalten? Also klar, 14c-Besteuerung ist für mich ein Stichwort, wenn es international wird oder dass ich ans Morse-Verfahren denke, also elektronische Dienstleistung. Das könnte man bei euch, wenn man sich da jetzt Stück für Stück reinfuchst, okay, also auch hinterlegen.
Genau, also wir kommen halt so ein bisschen aus der, wirklich in der René hat es vorhin schon so ein bisschen gesagt, die Person, die sich irgendwie nebenberuflich mal so ein bisschen selber selbstständig macht, selber was herstellt, bisschen verkaufen möchte, also eher so aus dem Kleinst- und Mikrobusiness. Und dementsprechend waren auch die Anforderungen an Bilby früher ganz andere als heute. Ja, früher war Moss & Co. noch nicht wirklich ein Thema. Ja, da ging es erstmal um primär um Kleinunternehmer und dann irgendwann vielleicht mal Unternehmer, die irgendwie innerhalb von Deutschland Umsatzsteuer ausgewiesen haben. Aber eben mit dem E-Commerce und Globalisierung von E-Commerce ist das jetzt halt einfach nicht mehr so. Ja, auch der kleine Unternehmer, der kleine Online-Händler hat plötzlich Herausforderungen, die früher nur irgendwie ein DAX-Unternehmen hatte oder so. Und so ist Bilby halt auch so ein bisschen organisch gewachsen und immer mehr Themen sind dazugekommen, die wir abdecken können, so innerhalb von Europa, dann irgendwann auch weltweit, Reverse Charge, MOS, MOS ist ein Thema. Und genau, das haben wir so sukzessive nachgezogen und können mittlerweile so im E-Commerce, speziell in Europa, eigentlich so die meisten Cases ganz gut abbilden, denke ich auch, was die Rechnung betrifft.
Ich finde das super spannend, was du sagst, ne? Einerseits gibt es halt viele so Mikroshops, wie du es gesagt hast. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ja kaum noch Grenzen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, schönes Beispiel, hier diese Schutzfolien fürs iPad irgendwie verkaufe, dann kann ich ja relativ einfach anfangen, aber kann ja eigentlich sofort weltweit verkaufen. Und David, siehst du da so einen Trend, dass das halt irgendwie die Leute jetzt total leicht so einen Shop starten können? Also das wäre jetzt mal meine eine Frage. Und die zweite ist natürlich, vielleicht auch mal an dich, Christian, was sind hier die Stolpersteine, wenn man sich, ja, man hat das Gefühl, es kann ganz, ganz einfach losgehen, ich kann es nebenbei machen.
Ne? Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen Fluch und Segen, glaube ich. Ne? Das Anfangen selber ist halt mittlerweile wirklich einfach, ne? Egal ob es das Aufsetzen von einem Shop ist mit ja, so SaaS-Systemen wie Shopify und Co., wo man sich wirklich wie bei Netflix anmelden kann und hat dann in den nächsten 20 Minuten seinen Shop online mit ein paar Produkten. Auch das Thema Payments und selbst ja rechtliche Themen, Rechtstexte und Co., das ist alles irgendwie heute as a Service verfügbar und für einen Zehner im Monat kann man da gefühlt zumindest mal direkt seinen Shop online stellen. Und ich glaube, problematisch oder schwierig wird es dann halt, wenn der erste Verkauf kommt und wenn dann der erste grenzübergreifende Verkauf kommt. Und Christian, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, dass dann irgendwann im Januar spätestens die Händler alle angerannt kommen, weil das letzte Jahr eben vielleicht doch nicht ganz so sauber abgewickelt wurde, wie man sich das vielleicht am Anfang erhofft hat.
Ja, grundsätzlich ist das immer so, wenn Leute alles, was so mal so eben geht und was mal so eben so leicht geht, ich habe das mal in einem vergangenen Podcast gesagt, dass je leichter ihr im Internet euer Geld ausgeben oder einnehmen könnt, desto schlimmer wird es eigentlich hintenrum. Ja, ist eigentlich traurig tatsächlich, ja, dass man heutzutage ein PayPal und eine Kreditkarte oder was auch immer nicht mal eben so einbinden kann, es sei denn, man hat beispielsweise ein Tool wie Fastbill, die sind uns ja immer Lichtjahre voraus, als ja mal die Software, mit dem wir Steuerberater arbeiten, aber das wird dann alles rückwirkend aufgearbeitet immer und dann könnte es dann hinterher einfach auch mal für hohe Kosten sorgen, wenn ich das nachträglich alles aufarbeite, nicht einbinden kann, dann händisch machen muss und wenn dann vor allen Dingen irgendwann mal, beispielsweise bei Fastbill hast du ja so ein tolles Dashboard, dass du relativ schnell siehst, wo du stehst. Das finde ich bei diesen ganzen, aus unserer Sicht gesehen, Drittanbietern klasse, weil das haben wir alles nicht. Also quasi so eine unterjährige und tagesgenaue WWA. Mhm. Da hätte man ja schon theoretisch die Möglichkeit, ja, mal ein Drittel zu nehmen und sich das schon mal zurückzulegen. Und das passiert oft nicht. Ja. Und früher war es wenigstens noch so ein Gang zum Gewerbeamt, ja, wo du eine Unterschrift geleistet hast und wusstest, du tust jetzt hier irgendetwas. Und wenn ich das höre, dass du das heute sonntags, nachmittags mal eben weltweit verkaufen kannst, wenn du halt den Nachmittag rum hast, kann das natürlich schon dafür sorgen, wenn du dich noch nie mit Steuern beschäftigt hast, dass du denkst, dass auch alle automatisch auf dich wiederum zukommen und dich im Vorfeld über irgendetwas informieren oder warnen. Und das passiert halt nicht. Und ja. Das ist meines Erachtens so das größte Problem. Das ist so, als wenn du einem kleinen Kind ein Feuerzeug gibst. Kann gut gehen oder halt eben auch nicht. So. Naja, und bei Startups, die mal eben, René hat das vorhin so ein Beispiel genannt, ja, also mal alle Leute, die jetzt mal eben kurz explodieren können, da hast du grundsätzlich immer folgendes Problem, dass sie einfach ihre Steuernachzahlung nicht leisten können und wenn die dann zur Bank gehen und sagen, ich hätte ganz gern Kohle für die Steuern, dass sie nichts bekommen, weil Steuern halt keinen Gegenwert hat und dann hast du ein gut laufendes Unternehmen, was man sich ja wünscht, hast aber falsch angefangen, dich zu sehr auf Prozesse oder auf IT nur konzentriert, hast das Thema Steuern so ein bisschen verdrängt, was ich auch verstehe, weil man da einfach keine Lust drauf hat vielleicht. Und dann macht das halt Klatsch und dann ist eine gute Idee schon direkt wieder kaputt und insolvent nach so im Schnitt 3 Jahren. Also muss ja nicht, aber das Risiko sehe ich halt dabei. Also
wenn man jetzt halt nach einem deutschen Phänomen, ne? die Erfolg belastet.
Ja.
Wenn du richtig Erfolg hast, dann gehen die Probleme erst richtig los. Ne?
Ja, also klar, und sag mal, oftmals ist ja eine Sache des Bewusstseins, wenn ich halt weiß, da gibt es noch irgendwas, das ist im Steuerrecht eigentlich so mit das Schwierigste. Wir im Steuerrecht sagen immer, du musst halt nicht auswendig können, du musst nur wissen, wo es steht, aber das bedeutet auch, dass du erstmal weißt, dass es da ein Problem gibt. Und das reicht ja schon. Du hast ja kein Schmerzempfinden. Du machst den Job auf, ich stelle mir dazu vor, noch nie gemacht, aber ich stelle mir vor, du hast den irgendwann fertig und das läuft alles vollautomatisch, dann bist du erstmal stolz, ja, und dann hast du dein eigenes Baby, was von sich aus rund läuft, alles super. Ja, und dann musst du dich mit Steuern beschäftigen. Das ist natürlich nicht so ein Upturner am Ende wahrscheinlich, ja. Und das kann ich auch verstehen. Ja, also naja, alles gut.
Wer sind denn so? Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, eben, dass die Komplexität so beim Thema Steuern oder Finanzen eigentlich so ein bisschen antiproportional zur restlichen Komplexität ist im E-Commerce. Also wir, für uns ist ja das Thema Rechnungen und Steuern und Co. ist so ein Part. Aber auch das Thema Logistik und Versand und Warenwirtschaft ist ja auch was wir irgendwie abdecken. Und es ist tatsächlich so ein bisschen so, ne? Der Händler, der jetzt ganz klassisch in Deutschland in der Lagerhalle oder in der Garage seine Produkte hat und die selber per DHL und Co. verschickt, für den ist das steuerliche Thema echt am einfachsten. Ne? Und desto mehr Prozesse ihnen in diesen operativen Themen abgenommen werden, egal ob es jetzt losgeht mit Fulfillment über Amazon oder dann... Ja. sozusagen das ganz andere Extrem, ein Dropshipping aus China oder so, umso komplizierter wird es dann halt hintenrum mit Rechnungsstellung und Steuern, finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Ja,
und ja, oder nimm dir den Jungen, der seine Handy-Apps verkauft, ja, und dann eben über Weihnachten ein Vermögen verdient, weil er irgendwo aus der Welt irgendwie Geld einsammelt, ja, da wird meine Buchhalterin direkt erstmal sagen, super, freue ich mich ja für dich, aber hast du auch eine Rechnung dafür, ja, die gibt's nicht. Ja, also damit geht's ja schon irgendwo weiter. Also, wenn ich euch jetzt so ein bisschen, also aus untersteuerlicher Sicht gesehen, ist es so, ich habe entweder eine Lieferung oder eine sonstige Leistung. Du hast, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ihr seid auf Thema, also ihr könnt das Thema Lieferung abwickeln.
Genau.
Sonstige Leistung auch oder ist das erstmal nur Lieferung?
Nee, das ist erstmal nur Lieferung. Also das ist auch so ein bisschen die Abgrenzung zu Fastbill und Co. Also wir sehen uns jetzt nicht als wirkliche, als klassisches Rechnungstool. Ne? Und man kann auch in Bilby jetzt händisch, manuell irgendwie mal eine Rechnung erstellen oder eine Bestellung anlegen oder so. Das ist aber nicht wirklich komfortabel. Und wir sagen jedem, der, weiß ich nicht, 50% oder mehr seiner Umsätze eben nicht automatisiert über einen Shop, über einen Marktplatz und Co. bezieht, dass da Bilby auch nicht die richtige Lösung für ist. Also wir sind wirklich so ein Prozesstool für hohen Durchsatz gemacht und für Automatisierung und nicht um jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, der Dienstleister, der vielleicht nebenbei noch einen Online-Shop betreibt, da so ein bisschen die Arbeit abzunehmen. Da passen andere Tools dann, glaube ich, einfach besser.
Ja. Also ich will noch mal ganz kurz eine Frage dazwischen. Wir haben jetzt ein paar Mal das Wort Automatisierung auch gehabt. Das finde ich super spannend, weil wir haben ja, grundsätzlich reden wir ja von Digitalisierung. Das heißt, wir wollen Prozesse nicht mehr papiergebunden haben, wir wollen vielleicht irgendwo auch Schnittstellen oder webbasierte Systeme oder Apps benutzen, um irgendwelche Prozesse irgendwie abzuwickeln. Aber heute ist ja das Thema gar nicht mehr unbedingt ausreichend. Also wir haben ja auch damals mit einer Online-Rechnungsstellung angefangen, wo man als Freelancer seine Leistung reingetippert hat und dann hat man irgendwie auf den Knopf gedrückt und dann ist das irgendwie rausgeschickt worden. Das reicht ja heute bei weitem nicht mehr. Heute geht es ja wirklich darum, dass im Hintergrund die Maschine arbeitet und dass die Dinge idealerweise ja von ganz alleine passieren. Ja, sei es, weil es eine große Masse gibt, das ist ja eigentlich die Besonderheit beim E-Commerce. Oder weil man einfach sagt, was ich nicht mehr selbst machen muss in meinem Business, das lasse ich halt automatisieren. Was ich halt da sehe, ist ja, Automatisierung heißt ja hohe Wiederholung und wenn da ein Fehler drin ist oder irgendeine Art von Risiko, dann riskiert man ja, dass man dieses Problem auch automatisiert und hoch wiederholen lässt. Wie seht ihr das? Also klar, kannst du jetzt bei Steuern sehen oder auch bei Logistik, wo seht ihr die größten Herausforderungen bei diesem Automatisieren?
Ja, also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein Thema ist und das Risiko ist natürlich ein Stück weit gegeben, aber ich glaube, in dem Business, wo wir unterwegs sind, also E-Commerce, da geht das halt einfach nicht mehr so, wie es vielleicht beim Dienstleister der Fall ist, der jede Rechnung manuell erstellt, über jede Rechnung drüber schaut und wenn ich da irgendwie 100, 200, 1000 oder 2000 Rechnungen am Tag durchschleuse, dann muss ich mich halt auch ein Stück weit darauf verlassen können, dass die Konfiguration, so wie ich sie habe, dass die passt und dass es in Ordnung ist und dass ich dann vielleicht nur noch mal stichprobenartig reinschaue oder stichprobenartig mir Sonderfälle anschaue, wie Christian gesagt hat, wenn es jetzt irgendwie speziell über grenzübergreifenden Handel geht, dass ich da noch ein bisschen genauer drauf schaue. Aber so das Daily Business, wo ich irgendwie 80-90% meiner Umsätze mitmache, dass ich da eben nicht mehr drauf schauen muss. Und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, dass sich der Händler oder die Marke oder der Hersteller wirklich so ein bisschen drauf verlassen kann, Bilby einmal sauber konfiguriert und sich dann im Idealfall eigentlich gar nicht mehr einloggen muss. Das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung oder das Wunschszenario eigentlich. Ja.
Das ist ja, ja. Was kommt bei euch da hinten raus an, aus der Automatisierung? Ist das mehr positiv oder mehr schwierig, was ihr aus der Automatisierung bekommt?
Ja, also sagen wir mal so, die größten Fragezeichen und dass die Leute hier am häufigsten den Kopf auf die Tischplatte werfen, habe ich grundsätzlich bei Online-Händlern. Ja? Das liegt natürlich einfach daran, dass der normale Steuerfachangestellte an sich einfach sein Beleg nicht mehr hat und vor der schieren Anzahl an sich, die da so reingeflattert kommt, schon Respekt hat. Und da wir natürlich immer die Angst haben, dass sich in jedem fünften Beleg irgendein Fehler befindet, der nicht gesehen wird. So, und von unserer Seite ist es ja dann so, dass wenn die Leute der Meinung sind, sie machen alles automatisch, dass sie dann auch denken, dass ein Herr Deak auch völlig automatisch telefoniert, ja, für alle paar hundert Mandate auch automatisch alles auf dem Schirm hat und alles parallel irgendwie automatisch macht, weil ich habe manchmal das Gefühl, die stellen sich dazu vor, wir sind in so einer Star-Wars-Kapsel und fliegen einfach nur irgendwie durch die Gegend und rufen ab und zu mal an. So, das ist natürlich, weil die Leute aus eurer Welt so rauskommen, ne? Und ist bei uns halt genau andersrum. Also wir haben das größte Problem dann damit, dass wir natürlich im Hintergrund eine Organisation aufbauen müssen, dass wir gucken, in welchen Abständen kontrollieren wir regelmäßig. Also es ist noch bei einem normalen Gewerbetreibenden noch nie aufgefallen und nie passiert einfach, dass der einen ganzen Laden vergessen hat oder so, ne? Einzureichen. Bei einem Online-Händler, dass der vergessen hat, kompletten Shop irgendwie einzubinden, das passiert. Ne? Das sind aber auch die gleichen, die im Vorfeld immer sagen, hey, bei mir ist alles vollautomatisch, mach dir überhaupt keinen Stress, das wird schon alles gut. Ne? So, und dann fällt es auf einmal auf. Ja? Und unsere Steuersonderprüfung, die Welle geht jetzt schon los. Ne? Also ja. Ist halt so. Ne? War klar, Quickfixes 1.1.20 und jetzt geht's halt langsam, jetzt langsam unlustig. Ja? Und dann ist halt manchmal das Gefühl, so ein bisschen der Fokus ist weg. Früher waren die Leute automatisch so ein bisschen auf Buchhaltung, BWA und Korrektheit fokussiert, spätestens nach der ersten Prüfung, ganz mit Sicherheit sogar. Und jetzt, weil alles so easy ist, dass es dann für uns manchmal schwierig ist, den Leuten hinterher zu rennen und zu pieksen und zu sagen, kannst du mir mal eine Kontrollsumme geben und wir müssen uns mal regelmäßig verabreden, um das abzustimmen. Das ist jetzt unsere Arbeit, die wir früher nicht machen mussten, weil früher hat der Mandant da selber dran gedacht. Na gut, das hat sich halt bei uns so ein bisschen...
Ich könnte mir auch so ein bisschen vorstellen, dass so ein bisschen das Verständnis fehlt auch für den Aufwand, die letztendlich der Steuerberater damit hat, ne? Weil die denken, okay, so ein Tool, das macht ja alles schon sozusagen so ungefähr und wir erleben das bei uns schon mal so ein bisschen. Es kann auch nicht so schwierig sein oder es ist ein Standardproblem, das haben doch alle und warum ist es jetzt so aufwendig, warum könnt ihr das nicht? Und ich stelle mir das so ein bisschen bei euch noch viel schlimmer vor, ja, dass die mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingehen, gerade vielleicht so One-Man-Shows oder so, die ganz allein unterwegs sind, aber halt trotzdem irgendwie 10.000, 20.000 Bestellungen durch die Gegend stupsen, dass die nicht so richtig nachvollziehen können, warum jetzt da doch so ein bisschen manueller Aufwand dann erforderlich wird.
Also ist tatsächlich ein irres Problem, sowohl die Erwartungshaltung an die Kommunikation beim Steuerberater. Ja? Mhm. Also während ich beispielsweise jetzt mal einen Podcast mache, habe ich auch mein iPhone nicht auf den Knien und beantworte nochmal eben hier ein paar Mails. Und das kann ich, wenn ich einen Abschluss mache und ein Beratungsgespräch habe, auch nicht machen. Das ist natürlich, wenn man mit sich allein unterwegs ist, mehr gegeben. Wenn man mal guckt, dass wir in einer relativ kleinen Kanzlei, wir haben jetzt 15 Mitarbeiter im letzten Jahr von April bis Dezember knapp 30.000 E-Mails durchgeschleust haben. Ja, das ist schon Wahnsinn, ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute eher schneller eine Mail runter diktieren, kommt ja auch noch dazu, deswegen sind die immer länger, als überhaupt nachdenken, ja, und bei uns ist natürlich alles immer so ein bisschen verpflichtend, was wir rausgeben, das heißt, da beißt sich's, ja, mit mal eben was zurückschießen ist halt nicht, da kommen so zwei extreme Welten aufeinander und natürlich ganz klar, dass die Leute auch, sage ich denen auch immer grundsätzlich im Vorfeld, dass wenn das Setup so ist, dass alles automatisiert ist, kann man machen, ist in Ordnung, dann sollte man vielleicht aber ab Anfang halt eine Beratungsstunde nehmen, wenn man folgende Sachverhalte hat, dass man die mal durchgeht und danach einen Vorgang schaffen, der in sich sauber wiederholfähig ist. Und da hakt schon oft, dass die Leute der Meinung sind, naja, wenn ich das bei so einem Bilby eingeben kann, ja, dann wird schon passen. So irgendwie. Irgendeiner wird schon auf mich aufpassen. Ne?
Naja, so. Genau.
Ja. Und gerade bei Online-Händlern hörst du das häufiger mal, dass die dann sagen, naja, hör mal, ich wollte eigentlich nur noch mal eben nachfragen, ich habe jetzt 9 Monate lang den falschen Steuersatz auf den Rechnungen drauf gehabt, ist aber kein Problem, du. Also ich kann das jetzt mal eben alle 5000 Rechnungen mal eben kurz neu machen.
Ja, genau.
Ja. Und das ist so der Standard. Und dann denkst du dir, okay, ist euch eigentlich bewusst, dass wenn eine deutsche Umsatzsteuer irgendwo draufsteht, dass du die schuldest und dass du die theoretisch nur im Einzelerstattungsverfahren einzeln vom Finanzamt wieder zurückbekommst. Ja, also mal eben ist da gar nicht. Ne? So. Wenn die das dann einmal wissen, dann wird es natürlich besser. Aber bis dahin ist es natürlich ein Learning, was auf beiden Seiten extremst viel, wenn ich jetzt Haare hätte, würde ich sagen, Haare kostet. Aber das ist schon, also weil die sich die Welten da so total beißen einfach. Hast du völlig recht, ja.
So. Ich glaube, dieses Wissen, was du gerade sagst, ne, das ist ja, sehe ich auch so als den größten, den größten Übergang jetzt. Von den Early Adopter, die irgendwie mit digitalen Tools jetzt vielleicht in den letzten Jahren sich die richtige Lösung zusammengebaut haben und genau wussten, was sie da eigentlich wollen. Das habe ich halt selber auch sehr, sehr häufig erlebt, dass dann schon irgendwie so tech-affine Unternehmen verschiedene Tools kombiniert haben, die Zeiterfassung und das Rechnungstool und vielleicht noch ein CRM und so weiter und sich schon Gedanken gemacht haben, warum sind die, arbeiten die jetzt zusammen oder was für Daten werden denn da jetzt ausgetauscht? Und auch verstanden haben, was dahinter passiert. Jetzt sind wir, glaube ich, an der Schwelle zu dieser Massen, zu diesem Massenmarkt, wo alle jetzt reinströmen in die Digitalisierung. Und ich glaube, da ist das Wissen und das, sich damit auseinanderzusetzen, was können die Tools eigentlich im Austausch oder in der, sozusagen, wenn man die zusammen bastelt, ja, da gibt's ja so Tools wie Zapier und jetzt auch jedes Buchhaltungstool hat irgendwie 50 Schnittstellen und da klickt man sich was zusammen und erwartet, dass irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise richtig funktioniert. Und diese Erwartungshaltung, die müssen wir, glaube ich, dann auch erfüllen. Also diese Herausforderung, der sind wir jetzt auch ausgesetzt, dass wir entweder den Kunden halt gut abholen müssen oder auch educaten müssen. Wie funktioniert das jetzt eigentlich oder was hast du da jetzt eigentlich gerade aktiviert? Oder, das glaube ich, ist noch viel eher der Trend, dass man schon irgendwie eher so nach Berufsbranche, nach Industrie jetzt Lösungen sehen wird, die vielleicht so als Vertical oder vertikale Integration bezeichnet, die das dann halt einmal für für E-Commerce oder für meinetwegen irgendwelchen Einzelunternehmer, die unterwegs sind oder für Gastro oder was anderes, perfekt ausgedacht haben, aber dann eben auch nur dafür gut funktionieren.
Ja.
Jetzt kommt ich bin davon überzeugt, die Masse kommt jetzt und für die Masse haben wir schon noch ein bisschen was zu tun, damit die nicht der falschen Erwartungshaltung erliegt.
Ja. Ja. Genau, also ich glaube auch, es fehlt so ein bisschen einfach diese Ende-zu-Ende-Perspektive. Ne? Also jeder Dienstleister, jedes Tool hat irgendwie so seinen Ausschnitt, den er irgendwie betrachtet, egal ob wir das sind oder ihr oder Steuerberater oder Taxu oder wer auch immer. Ja, jeder kennt seinen Bereich wirklich ganz gut. Ja. Das Problem ist halt, dass der Händler oder der Online irgendwie was verkauft, muss halt alle irgendwie in der Kette sehen und muss so den ganzen Prozess sich anschauen. Und da fehlt es momentan, glaube ich, einfach echt so ein bisschen an so einem Blueprint oder irgendwie einem Fahrplan, den jeder Händler so ein bisschen nachmachen kann. Ne?
Ja, deswegen habe ich das Label Digitalfutter ja auch ins Leben gerufen, weil genau das haben wir grundsätzlich bei allen Mandaten, wo wir Sachen elektronisch übermittelt bekommen haben, irgendwann relativ schnell festgestellt, dass jeder immer denkt, es läuft alles und dass die sich gar nicht bewusst sind, dass meistens die eine Berufsgruppe mit der anderen kaum spricht. Und das ist halt total schade, weil grundsätzlich, also meine Mandanten wissen bei mir ganz klar, beispielsweise, ich habe überhaupt kein Interesse daran, an Buchhaltung jetzt mein Geld zu verdienen. Für mich ist das eine Sache, ich bin zwar Buchhalter, ja, auch gelernter Steuerfachangestellter, aber ich hasse Buchhaltung. Also irgendwann muss das einfach verschwinden, so ganz weg. Und wenn man das dann weiß, dann glaubt man demjenigen auch, wenn der sagt, pass mal auf, ich würde mir einfach eine Stunde buchen, dann nimm dir ein Tool. Ne? Wir haben mit den Jungs schon mal gesprochen, wir wissen, wo die Stärken und die Schwächen sind und dann läuft das, dann ist es in Ordnung. Aber oftmals denken die ja, dass man als Steuerberater jetzt irgendwie für jede 5 Euro für Buchhaltungsgebühr jetzt noch kämpfen würde. Für mich ist es ja eher so, klar kann die Buchhaltungsgebühr hinterher sinken, wenn Sachen automatisiert sind, aber bitte vernünftig, weil das Problem ist wirklich, wenn das einmal 4, 5, 6 Jahre falsch gelaufen ist, ja, ich kann die hinterher gar nicht mehr alle auffangen. Wenn jetzt hier 80 Mandanten stehen, die irgendwie eine Umsatzsteuersonderprüfung haben, ja, dann war es das halt. Dann kann ich halt nie mehr helfen. Und das ist im Endeffekt immer nur eine Sache, die man am Anfang halt sich so eingestielt hat. So, und das ist halt ein Riesenthema. Und wenn man dem Mandanten klar auf den Kopf sagt, so mache ich jetzt beispielsweise, gesagt, pass mal auf, Kollege, kannst du alles machen, aber am Ende des Tages haftest du selber. Ne? Wenn du mir was einspielst und dir keinen Rat von irgendjemandem holst, dann musst du am Ende des Tages dafür auch selber haften. Ich werde nicht hingehen und alles automatisieren, alles blind einspielen. Wenn ich einen Online-Händler habe, der ein paar tausend Rechnungen pro Monat hat, wie soll ich das denn machen? Ne? Und dann am besten pauschal 50 Euro im Monat für die Buchhaltung. Das funktioniert nicht. So, wenn er das denn weiß, dann hat er ja die Wahl, was er macht. Und dann achtet er vielleicht auch ein bisschen mehr darauf, wie schreibe ich meine Rechnungen? Habe ich ein Problem mit dem Ausland? Gibt es eine 14C-Besteuerung? Habe ich Schwellenwerte? Habe ich ein FBA? Einfach, dass er das weiß. Und dann kann er sich selbst entscheiden. Dann kann er, wenn das dann alles rund läuft, dann können wir auch blind einspielen, weil meine Kanzlei beispielsweise ist auch darauf spezialisiert, genau das zu tun. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber genau das ist, glaube ich, so ein Prozess. Ich habe mit dem René damals vor, haben gesagt, wir haben bald irgendwann, haben wir Mehrjähriges, haben wir mal angefangen, ja, uns zu unterhalten, was sicherlich auch relativ neu für die Branche halt war. Und finde ich einfach total schade, und kann ich auch nur jeden ermutigen, der zuhört, das öfter vielleicht mal zu machen, weil es einfach gut ist, zu verstehen, wo auch die Probleme auf der anderen Seite sind. Wenn jeder nur sein Bunkerdenken hat, kommen wir halt im Endeffekt nicht weiter. Ne? Also da gebe ich dir vollkommen recht. So, ne? Ja.
Siehst du das denn oder hast du denn ein bisschen das Gefühl, dass da auch auf Gesetzgeberebene oder EU-Ebene oder so da so ein paar Maßnahmen getroffen werden, um das Ganze zu erleichtern? Also auf der einen Seite werden ja Sachen wie keine Ahnung, Geoblocking und Co., was sozusagen so den ersten Part von dem ganzen Schritt erleichtert. Ja, also es ist jetzt eben, wie wir schon gesagt haben, einfach für den Online-Händler zu verkaufen, europaweit zu verkaufen, international zu verkaufen. So dieser erste Schritt, da wird der Händler ja schon fast zu gezwungen. Ich kann ja auch als kleiner Händler gar nicht mehr sagen, okay, ich möchte jetzt nur noch in Deutschland verkaufen. Das geht ja gar nicht mehr, rechtlich schon nicht mehr. Also ich ob ich will oder nicht, muss ich ja irgendwie europaweit plötzlich agieren und mir fehlt so ein bisschen einfach die andere Seite, ne? Dass da irgendwie versucht wird, eben auch die Prozesse, die hinten dran hängen, die Steuerprozesse, die Finanzprozesse, dass man da auch versucht, sozusagen das Ganze so ein bisschen zu vereinheitlichen. Aber irgendwie sieht man da am Horizont nicht wirklich, dass sich da was tut oder sehen wir das nur nicht, ja, sozusagen.
Also da gebe ich dir völlig recht. Die Ersten, die in dem Bereich ja wirklich ziemlich auf die Hebebühne gepackt werden, sind halt momentan die Online-Händler. Es gibt aber daneben natürlich noch mehr in der Welt, ja, also elektronische Dienstleistung, MOS. So, wenn man sich das mal anguckt, dass es das da gibt und dass man da kaum durchsteigt und dass man auch rückwirkend nichts melden kann. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagen möchte, hey, habe ich jetzt erst erfahren, ich möchte gerne steuerehrlich sein, kann ich nicht für die Vergangenheit auch? Dann sagen die alle nein. So, also, und währenddessen du das tust, hast du kein Schmerzempfinden, dass du halt weißt, okay, ich müsste jetzt in anderen Ländern mal irgendwie was tun. Gut ist, durch den Wegfall der Grenzen, klar, erleben wir eine hohe Freiheit, das ist gut, aber es ist keine Praxis dahinter, die einen roten Faden vorgibt und sagt, wenn du das und das hast, musst du bitte dort und dort hingehen, nimm dir bitte irgendetwas, dass du am Ende das und das erreichst, das gibt's nicht. So, und eine Steuerart ist in Deutschland, also nicht in Deutschland, in der ganzen EU völlig ausgeufert, das ist halt die Umsatzsteuer, ja, die war früher eine der schönsten Steuerarten in der Steuerberaterprüfung, ja, weil da ging es immer nur mit einem Pfeil hoch und runter und einmal links nach rechts, Ende. Da gab es halt nichts mit B2B und B2C und also mittlerweile ist das Umsatzsteuerrecht einfach, das ist gar nicht mehr, dass das irgendwie relativ schön senkrecht geht, das geht direkt so mit den ganzen Verhaltensmustern, die man da so anwenden kann. Und das Schlimmste ist halt auch mit herben Strafen und herben Sanktionen einfach, weil es die wichtigste Einkunftsquelle definitiv also in Deutschland ist. So, und das wissen halt viele nicht und konzentrieren sich darauf nicht und dann knallt es. Und das ist halt extrem schade, weil man kann halt viel machen und das geht auch. Man muss halt nur ein Setup bauen, dass es auch funktioniert. Nimm dir den Online-Händler, da gibt's, wenn man jetzt weiß, wo man hin muss, also beispielsweise jetzt, man ist jetzt bei euch und man möchte sich jetzt im Ausland melden, hat er ja vielleicht die Möglichkeit, sich jetzt an dich zu wenden und du könntest zumindest einen Kontakt herstellen oder so, sag ich mal. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber jetzt nimmst du immer den, der auf elektronische Weise einfach Dienstleistung erbringt, Apps verkauft, wo geht der denn hin?
Hm. Ja, klar.
Ne? Der weiß gar nicht, der da ein Problem hat. So, und jetzt muss man ja Folgendes sagen, jetzt wenn ich jetzt an der Macht wäre, würde ich sagen, so, pass auf, ab 1.1.21 machen wir einen harten Cut. Alles, was davor ist, fliegt weg, weil die wussten es nicht besser. Das geht natürlich nicht, ja. Grundsätze der Gleichheit der Besteuerung bedeutet, dass jeder Friseur dann das Recht hätte zu sagen, Leute, ich habe immer meine Steuern bezahlt hier inländisch. Ich konnte auch nicht sagen, ich wusste es nicht, ne? So. Also werden die Sachen auch hart eingetrieben. So. Und wenn man das halt weiß, muss man sich halt als Pionier so ein bisschen vorwärts bewegen. Und da hast du halt das Problem, dass es die ausgelatschten Wege noch nicht gibt. Wie ist es denn beispielsweise mit einem Online-Händler bei euch, der international handelt? Was macht ihr denn mit dem? Könnt ihr, sag ich jetzt mal, Schwellenwerte überwachen und Kontakte?
Genau, wir können Schwellenwerte nicht überwachen. Das ist eher so ein Tax-to-Thema tatsächlich momentan. Ja. Und was wir halt, oder Bilby ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass der entweder der Steuerberater vom Händler oder der Händler selber Bilby mit den richtigen Informationen füttert. Ne? Ist so ein bisschen das Prinzip, ja. Und wenn eben Bilby richtig gefüttert ist mit den richtigen Informationen, sprich, ich habe jetzt die Lieferschwelle nach Österreich überschritten, irgendwie, dann können wir das korrekt auswerten, können entsprechende Rechnungen korrekt erstellen. Das funktioniert alles sozusagen. Und wir erkennen, ist es ein B2B-Geschäft, ist es eine innergemeinschaftliche Lieferung, solche Themen, das können wir alles erkennen und korrekt erstellen, wenn eben Bilby korrekt gefüttert ist mit den richtigen Informationen. Und auch der Käufer natürlich auch seine Informationen korrekt hinterlegt hat. Ne? Wenn er jetzt irgendwie seine Watt-ID vergessen hat, dann geht's halt nicht so zum Beispiel.
Ja.
Und deshalb sind wir immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass der Händler Bilby korrekt einstellt. Und das ist auch so ein bisschen so eine Challenge für uns tatsächlich, weil das auch der Händler natürlich nicht immer so sieht oder wahrhaben will, ne? Und sich dann wundert, warum jetzt eben was nicht richtig funktioniert oftmals auch so ein bisschen zu Diskussionen natürlich führt. Und es ist letztendlich schade, und wir versuchen meistens immer so ein bisschen den Steuerberater mit ins Boot zu holen, gerade wenn es um Neukunden geht, dann versuchen wir denen schon zu sagen, okay, nehmt euch einen Steuerberater, guckt zusammen die Bilby-Konfiguration an, guckt euch an, was müsst ihr wo hinterlegen. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, es gibt auch einen Shortcut direkt zu DATEV, wo entsprechende Konfigurationen vorzunehmen sind. Und wir empfehlen das eigentlich immer irgendwie mit dem Steuerberater an der Hand zu machen und nicht irgendwie selbst da rumzuklicken oder irgendwie per Forum oder Facebook-Gruppe irgendwie so ein bisschen zu versuchen herauszufinden, was ich wie einstellen muss. Und genau, darauf sind wir halt angewiesen. Und wenn das eben nicht richtig ist, dann können wir halt auch keine richtigen Rechnungen erstellen.
Ja, ja klar.
Also ist tatsächlich, das nehme ich auch so wahr, ne? Also hat schon ein bisschen was mit Wissen auch zu tun. Du musst wissen, was du willst, was dein Ziel ist, wie du so aufgestellt bist als Unternehmer. Und natürlich befürchtet man dann immer, okay, muss ich mich doch wieder irgendwie in die Materie einarbeiten, muss irgendwie erstmal eine kleine Ausbildung machen, um die Tools richtig zu konfigurieren. Aber ich sehe da eher die Chance drin, dass die Automatisierung vielleicht das Ergebnis davon ist, dass man halt von einem Experten vielleicht auch ein Stück weit an die Hand genommen wird, dass man, wie Christian schon gesagt hat, ne, da bucht man sich mal eine Stunde den Steuerberater über Zoom oder über Skype dazu, schildert mal, was man vorhat, und idealerweise gibt der Steuerberater einem dann, keine Ahnung, die Settings für Bilby dann irgendwie zurück, sodass man eben dann doch wieder nicht alles selbst lernen muss und die Automatisierung dann so einsetzt, dass sie eben auch keinen Fehler kontinuierlich mitschleift. Ne? Also ich sehe hier auch eher die Chance, dass dann der Steuerberater oder auch andere Experten, dass die dann weniger diese Umsetzung, diese Buchhaltung machen, sondern tatsächlich einem helfen, die Maschine irgendwie einzurichten.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Der Steuerberater hat halt mit großer Wahrscheinlichkeit das Steuer-Know-how, aber fehlt halt manchmal so ein bisschen das Tech-Know-how, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest sehen wir das so ein bisschen bei uns. Und ja. Das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, so das Thema Education. Also wir sind halt ein Softwarehersteller und wir wollen jetzt eben nicht die Kunden alle an die Hand nehmen und eine Stunde Einrichtung machen dafür. Das können wir gar nicht leisten. Und deshalb haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, so Education zu betreiben und eben nicht nur für den User, sondern eben auch Steuerberater so ein bisschen gezielter anzusprechen. Und das würden wir uns einfach wünschen. Ne? Ist ja klar, wenn irgendwie die meisten Steuerberater irgendwie Bilby schon mal gesehen haben oder konfigurieren können, dann können sie halt auch ihren Online-Händlern besser helfen, da das korrekt einzurichten.
Aber das ist wieder so der Punkt, ich glaube, da kannst du noch mal ganz kurz vielleicht auch mal sagen, ihr habt ja auch so ein Event, ne, wo ihr alle möglichen Leute, die sich der Zielgruppe, die da zu dem Prozess dazugehören, irgendwie zusammenkommen, Meet Bilby and Friends, ne?
Genau, also wir haben vor ein paar Jahren angefangen, so erstmal wirklich im ganz kleinen Kreis, ich glaube mit 20, 30 Online-Händlern, irgendwie so einen Tag zu verbringen. Nicht primär, um eine Werbeveranstaltung für Bilby zu machen, sondern eher, um mal so in real life, face-to-face mit Händlern zu sprechen, was sind so die Probleme und was sind so die aktuellen Themen. Und das hat sich aber dann herauskristallisiert, dass es halt keinen Sinn macht, so als Bilby alleine mit denen zu sprechen, sondern wir versuchen jetzt wirklich viele Partner damit ins Boot zu holen. Das ist jetzt inzwischen eher, deshalb auch mit Bilby and Friends, nicht so eine reine User-Veranstaltung, sondern wirklich so eine E-Commerce-Dienstleister- und Händler-Veranstaltung, würde ich mal sagen, wo wir einfach versuchen, so die unterschiedlichen Bereiche an einen Tisch zu bringen, halt vom Versender, Fulfillment-Dienstleister, über Buchhaltungstools und genau so Tax-Dos und Co.s dieser Welt, genau.
Das wird wahrscheinlich mal eine riesige Konferenz, ne? Weil das der Ort ist, wo man sie alle mal beisammen hat.
Naja, vielleicht, wenn es nicht in Detmold wäre, ja.
Genau. Ja, Las Vegas.
Genau, ja. Können wir vielleicht nächstes Jahr in Frankfurt machen, dann sieht die Quote vielleicht schon ein bisschen besser aus.
Ja, aber ich finde, das ist der richtige Einsatz. Es ist halt wirklich tiefer integriert, ne? Es sind immer noch mehrere Player, es ist wie so eine Art Ökosystem. Es gibt halt Partner oder Friends, die können halt eher diese fachliche Beratung. Es gibt halt welche, die haben halt den Fokus mehr auf die, zum Beispiel jetzt auf die Abrechnung, und andere, die kümmern sich vielleicht mehr so um die Auswertung der Daten oder ich meine, letztlich ein E-Commerce-Händler hat ja auch seine Quittungen und seine Tankbelege, die er dann auch irgendwo sammeln muss. Und wenn die halt miteinander gut sprechen oder wir miteinander eben auch gut sprechen, dann kann da am Ende wirklich immer noch eine einfache Lösung rauskommen, die dann aber eben auch nicht mehr so viele Risiken oder so viel Know-how irgendwie erfordert.
Ja,
das ist auch so ein bisschen das, worauf ich mich schon sehr freue. Was glaubt ihr denn, wohin geht denn der Markt? Also jetzt speziell, was wollen die Kunden von uns oder von euch? Was für Produkte werden sich jetzt noch entwickeln? Wohin geht Bilby?
Also was ich, ist jetzt nicht so ein reines Steuerthema, aber wo wir momentan wirklich einen ziemlichen Schub sehen, ist bei diesen Direct-to-Consumer-Brands, ne? Also wirklich Eigenmarken, Hersteller und so diese, um einfach die Wertschöpfungskette wieder so ein bisschen zu eliminieren in Zeiten von Amazon, eBay und Co., dass es eben nicht 27 Unterhändler gibt, die irgendwie voneinander kaufen und verkaufen, sondern dass so ein bisschen wieder die Marke im Vordergrund steht, vielleicht auch so ein bisschen wieder das Qualitätsthema im Vordergrund steht. Und das sehen wir tatsächlich so ein bisschen gerade auch, was wirkliche Online-Shops betrifft. Und das sehen wir auch so ein bisschen am Konsumentenverhalten. Also so diese 0815-Produkte, wo einem so die Emotionalität egal ist, die wird halt heute einfach auf Amazon gekauft oder maximal noch irgendwie beim Preisvergleich bei Idealo und Co., aber eben so Markenthemen und wo ich eben so ein bisschen auf Wertigkeit oder auch auf Nachhaltigkeit Wert lege, da ist halt steht die Marke immer mehr im Vordergrund und der Konsument geht auch wieder dazu über, eben direkt bei der Marke zu kaufen, im Shop zu kaufen. Das ist ein Trend, den wir auf jeden Fall sehen. Und auch weg von diesem Vollsortimentler mit 100.000 verschiedenen Artikeln hin zu einem übersichtlichen Portfolio irgendwie mit 50, 100 Artikeln. Das ist was, wo wir schon das Gefühl haben, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Und auch nochmal auf das von eben zu sprechen zu kommen. Wir haben jetzt so ein bisschen unseren Frust rausgelassen, ein Stück weit auch an den nicht vorhandenen Kompetenzen der verschiedenen Gruppen. Aber es gibt ja auch Händler, die das tatsächlich schon relativ gut machen. Ja. Und ich glaube auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen austauscht, auch als neuer Händler vielleicht, sich so ein bisschen die Vorbilder sucht oder die Händler, die eben auch als One-Man-Show oder mit einer Handvoll Mitarbeitern unterwegs sind und eben den Prozess vielleicht schon sauber haben und erfolgreich da schon unterwegs sind. Und ich glaube, dass viele davon auch wirklich bereit sind, so ein bisschen ihr Wissen zu teilen. Ja. Das ist eigentlich mittlerweile schon so ein Community-Gedanke, habe ich das Gefühl, der da so ein bisschen wieder entsteht.
Ja, völlig weg von diesem einzelnen Gebunkere, ne?
Ja.
Wo meine Branche noch sehr drin verhaftet ist, definitiv, ja, hin zu einem tatsächlichen Schwarmwissen. Ich bin nur bei Thema Steuern immer ein bisschen vorsichtig beim Schwarmwissen. weil es manchmal die, es ist immer eine Frage, welche Erwartungshaltung ich habe und was ich als normal hinnehme. Nimmst du mal als Beispiel, kannst du einem Friseur sagen, wenn du Jungs wie mich jetzt hier frisierst für 7 Euro oder so, schreibst du die Tagessumme hin, weil ist ja eh nicht wild. So, ist ja direkt ein Verbot, ne? Darfst du nicht, Einzelaufzeichnungspflicht, sonstige Dienstleistungen musst du halt einzeln aufnehmen, musst du jeden 7 Euro einzeln hinschreiben. Punkt. So. Bedeutet in der Prüfung beispielsweise, einmal wirst du kaputt geschätzt und einmal halt eben nicht. So, und ja. aus einem lapidaren Ding, wenn du jetzt halt nicht weißt, woher das kommt, wird ein Schwarmwissen nichts bringen, weil grundsätzlich das Grundsetup so zu verstellen, dass eine ganz andere Antwort dabei rauskommt, ist bei uns halt relativ schnell. Das heißt, gibt halt schon vergleichbare Mandate, klar, Online-Händler, aber auch schon mit vielen Facetten, wo es dann knallen kann.
Ja, klar.
Beispiel mit den Rechnungen, mal eben, ne? Mal eben 5000 Rechnungen oder so, mal eben neu machen. Ja, das wird es dann im schlimmsten Fall gewesen sein mit der Bettruhe, bin ich mir relativ sicher. Grundsätzlich also finde ich das klasse, wenn man untereinander sich ein bisschen verzahnt. Und René, du hast gefragt, wo es hingeht. Also ja. Ich persönlich nehme das bei uns so wahr. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier wirklich noch tagtäglich in meine Kanzlei fährt. Ja. Und wahrscheinlich, weil ich doch noch irgendwie der Oberspießhalssteuerberater bin, ich weiß es nicht. Aber alle anderen, inklusive meiner Mitarbeiter, arbeiten halt fast täglich irgendwie remote. Und ich bin schon stolz, wenn ich meine Rechnung alle online einscannen kann, aber fahre trotzdem wie ein Gewohnheitstier immer hierhin. Aber ich glaube, dass sich das einfach irgendwann komplett zerschlagen wird, dass man irgendwann halt nur noch per wirklich komplett, wie es bei euch in eurer Branche auch wahrscheinlich schon völlig üblich ist, ganz ortsunabhängig arbeiten kann und dass sich dadurch einfach mehr Schwarmwissen und mehr Gruppierungen einfach ergeben und dass die Effizienz aber immer mehr zunehmen muss, einfach weil die IT-Kosten einfach immer mehr steigen, weil egal, wen man so einbindet, die Kosten steigen einfach, ja, und dann muss es am Ende des Tages auch sauber laufen. Und ich glaube einfach, dass es dann immer mehr dazu kommt, dass du ein Initialgespräch mit irgendeinem guten Berater brauchst und der dann einmal sagt, so, jetzt in die Richtung und am Ende des Jahres gucken wir nochmal, ob du die Richtung auch gehalten hast, dass sich da beispielsweise auch eine Art Berufsentwicklung bei meiner Branche ergeben wird irgendwann. Wahrscheinlich sogar nicht nur irgendwann, sondern relativ kurzfristig. Also glaube ich, dass das sein wird. Ja, ich glaube, wir haben den einen oder anderen Jogger schon länger laufen lassen als normalerweise. Habt ihr noch irgendwas am Ende, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Also wie gut ihr Steuerberater findet, fände ich beispielsweise klasse. Ja, würde mich total freuen.
Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass es jetzt neben euch zumindest immer mal wieder am Horizont so Steuerberater gibt, die sich eher so ein bisschen Thema Digitalisierung verschreiben. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich hoffentlich auch in den nächsten Jahren, es gibt ja auch irgendwie irgendwann mal eine neue Generation Steuerberater sozusagen. Und ich hoffe mal, dass sich da so ein bisschen noch was tut und einfach so die Entwicklung so ein bisschen schneller vorangeht und wir einfach mehr und mehr von diesen Steuerberatern finden in Deutschland sozusagen,
ja. Ja, ich find's super, wenn Steuerberater, aber auch alle anderen Player auf dem Markt auch verstehen, dass man miteinander im Austausch stehen sollte,
ja.
Dass man nicht jetzt Business, wie man es jetzt vielleicht im Fall Steuerberater seit Jahrzehnten gemacht hat, einfach weitermacht und im Grunde wie so ein Taktgeber da agiert, sondern dass man auch ein bisschen schauen muss, wo steht eigentlich der Kunde, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ja, das ist die schöne neue Welt, jeder fängt erstmal an. Das heißt, ist dann auch wichtig, auf den eingehen zu können, aber eben auch mit was für Schnittstellen sind wir überhaupt gesegnet. Ja, ist jetzt nicht so, können wir ein Liedchen von singen, dass jedes Tool auf die beste Art und Weise mit einem anderen Daten austauschen kann. Das heißt, man muss schon ein bisschen daran auch arbeiten, was wird gebraucht, welche Use Cases sind wirklich wertvoll. Ja, also das halte ich für den wichtigen Appell an der Stelle auch. Ich finde das, wie gesagt, Christian, du bist da ja ganz vorne dabei, aber da brauchen wir noch ein paar mehr in Deutschland, die auch so denken, sodass das sich eben auch etablieren kann und eben möglichst dann am Ende viele Branchen sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Lösung, die ist auf mich zugeschnitten und der Steuerberater, der kennt sogar die Tools, die ich da benutze.
Ja, genau.
Ja, super. Okay. Ja, Jungs, dann erstmal danke für eure Zeit. Hat mir
sehr gerne.
viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt wegen der Joggingrunde nicht direkt liegen geblieben ist und bis zum Ende durchgehalten hat. Ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder in der Konstellation. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Sehr gerne.
Und ich sage an der Stelle erstmal nochmal Danke in die Runde und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Danke auch. Ciao. Bis bald. Tschüss.